Peter und Paul wollen's wissen. Heute, wie geht man mit schwerer Krankheit um? Mit Mario und Leali.
Hallo miteinander zum Podcast «Peter und Paul wollen's wissen». Wir gehen in die Folge 16, Paul. Von «Peter und Paul wollen's wissen». Wir haben ja noch 5 super gut «Peter und Paul Folgen». Jetzt sind wir schon in Folge 16. Hättest du gedacht, dass es du so lange mit mir aushaltest?
Umgekehrt. Ich hätte gedacht, dass du nach spätestens der zweiten oder dritten Folge mich raushaust.
Gott, ich muss ehrlich sagen, seit der dritten Folge mache ich es auch noch wegen Geld. Ja. Nein, wir haben schon ganz viele spannende Themen, tolle Themen, lustige Themen. Heute haben wir ein Thema, wo wir schon länger darüber diskutieren, wo wir du auch nachher noch dazu siehst, wie wir jetzt Terminfindung auch haben für uns selber. Aber wir sehen, es ist ein brutal wichtiges Thema, wo wir darüber reden muss, obwohl es einem vielleicht nicht immer einfach fällt, weil heute möchten wir um die Frage reden, wie geht man mit schwerer Krankheit um? Und ich glaube, am Gescheitsten stellst du die Person vor, die wir jetzt bei uns da haben, weil ich glaube, wir haben wahrscheinlich die Frau gefunden, die am besten über das Thema reden kann, Liechtenstein.
Absolut. Wir haben heute hier die Marion Leal. Und wenn man deinen Lebenslauf zu Beginn liest, wundert man sich, weil du ja eine kaufmännische Lehre absolviert hast, weil du zunächst in der Finanz- und Werbebranche tätig warst. Auch in Kunstgeschehen tätig, aber das ist dir geblieben zumindest. Das andere ist dir nicht geblieben, weil du Gott sei Dank, wenn ich das so sagen darf, eine Spätberufene bist, spätberufen mit Mitte 30, dass du einen sehr klaren Berufsweg eingeschlagen hast. Hast dazu einige Ausbildungen gemacht. Ich zähle jetzt nur exemplarisch welche auf. Du hast eine Ausbildung oder Weiterbildung in der Psychologie gemacht, in der Psycho-Onkologie. Psycho-Onkologen sind Menschen oder Fachpersonen, die ausgebildet sind, um Menschen mit Krebs zu begleiten und natürlich auch das Umfeld dazu. Du hast eine Körper- und Atemtherapie gemacht, hast dazu auch noch eine eigene Praxis nach wie vor in Balzers und Traumatherapie und Trauer- und Sterbebegleitung. Und auf gut Deutsch, du bist seit 20 Jahren Leiterin der Geschäftsstelle der Krebshilfe Liechtenstein und daher, glaube ich, im Land sehr, sehr gut bekannt. Und in dieser Funktion betreust du, glaube ich, rund 200 Menschen pro Jahr, kann man hochrechnen. Das zur heutigen Hauptperson.
Ja. Hoi Marion.
Hoi miteinander.
Schön bist du da zu dem Thema. Bevor wir ins Thema einsteigen, kommt natürlich die obligate Getränkewahlfrage. Was dürfen wir dir anbieten für den heutigen Podcast?
Ja, also am liebsten hätte ich ein Gläschen Weißwein natürlich, weil es so in Abend geht. Aber weil ich nachher noch leider eine Sitzung habe, muss ich glaube bei Brunnenwasser bleiben.
Aber Brunnenwasser okay. haben wir da gerichtet. Also haben wir das gute Unterländerwasser, natürlich, selbstverständlich. Paul?
Ja, ich trinke wie immer mein klassisches Wasser.
Das, gut, du hast es schon.
Ich habe schon eingeschenkt. Schon.
Ja. Und ich trinke heute einfach ein Bier. Machen wir nichts dazu sagen, aber Frost.
Doch, also, doch, Gutmann.
Ein Gutmann, ja.
Bezeichnet das dich oder was ist
denn? Nein, aber ich hoffe, es geht einem noch immer noch gut, Mann.
Ja.
Nach dem herausfordernde Thema, sagen wir so, wo es aber wichtig ist, dass wir darüber reden. Und Paul, stieg doch du ein. Wir haben uns nämlich da viel Gedanken gemacht im Vorfeld.
Wir haben schon sehr früh, wie wir den Podcast gestartet haben, die Idee gehabt, über dieses Thema auch mit dir zu sprechen. Und dann haben wir am Anfang gesagt, ja, schwieriges Thema. Wir sind beide ja auch ein bisschen auf der humoristischen Seite, aber haben da trotzdem überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Da haben wir überlegt, das müssen wir im Frühling machen, das müssen wir im Sommer machen. Jetzt sitzen wir hier mitten im Herbst und ich glaube aber auch, dass das ein genialer Zeitpunkt ist, weil zumindest sehe ich das so und das waren die letzten Tage heute eben nicht, aber die letzten Tage, so ein schöner Herbsttag ist, glaube ich, eigentlich das Schönste, was es geben kann mit der Sonne und dergleichen. Natürlich erinnert den Herbst auch die Vergänglichkeit, auch an den Tod, wenn man so weit denken und interpretieren möchte. Trotzdem möchte ich, und weil eben heute ein bisschen die Wolkendecke dichter ist, heute mal Aufnahmetag, zum Ausgleich vielleicht mit einer sehr positiven Frage beginnen. Und zwar mit der Frage an dich, Marion, warum liebst du deine Arbeit?
Warum liebe ich meine Arbeit? Weil ich die Menschen, also ich mag Menschen extrem gern. Ich liebe Menschen, ich bin Menschenfreund, Freundin. Und weil sie mich vor Herausforderungen stellt, selbst nach 20 Jahren noch, weil ich Gesellschaft darf betreuen in ihren schwersten Moment vom Leben. Und weil es einfach ein Weg ist, wo plötzlich da ist. Und weil ich einfach denke, ich habe meine Berufung gefunden.
Mhm. Ja. Und ich meine, ich darf da gleich auf der Homepage der Krebshilfe ist ein sehr schönes Zitat von dir. Mhm. Und das habe ich mir rausgeschrieben und ich zitiere es gerne, weil du gerade davon gesprochen hast, dieser plötzliche Moment. Manchmal braucht es nur einen Wimpernschlag und es verändert die eigene Welt immens. Das gerade Vergangene und die Gegenwart geben keine Zukunft, es steht still. Und doch müssen wir annehmen, uns dem hingeben, was ist und hoffen auf das, was kommt. Die Realität ist da, ungefragt bei jedem Wimpernschlag. Beginnen wir vielleicht gleich mit dem, weil das ist wahrscheinlich genau das, das ist dieser Blitzeinschlag, dieser Wimperneinschlag. Aufgrund deiner 20-jährigen Erfahrung, welche Art, welche Formen gibt es, wie Menschen auf diese Schockdiagnose in meisten Fällen reagieren?
Das ist unterschiedlich. Also ich glaube, die meisten Menschen, mit denen wo ich zu tun habe, sagen natürlich, ich habe einen Schock, also ich bin perplex, ich bin sprachlos und ich sehe einfach nur eine Zeit. Wie lange habe ich noch? Und ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen mir als Rückmeldung geben. Sie begreifen es nicht, können es nicht greifen in dem Moment, können auch nicht zum Teil in eine Handlung kommen und andere können wieder gleich in eine Befähigung, in eine Handlung gehen. Jetzt erst recht. Also eben, es ist ganz unterschiedlich. Es ist etwas Kraftvolles und gleich ist eine Leere da. Es ist etwas, wo der Boden unter den Füßen wegnimmt und gleichzeitig spüren sie vielleicht für einen Moment wieder ein Stückchen vor dem Boden. Aber sie wissen völlig nicht, ja, welche Richtung soll ich denn jetzt gehen? Was ist mein nächster Schritt?
Wenn kann Menschen zu euch, also vielleicht in welchem Zeitpunkt, also ist es gerade nach der Diagnose, ist es, werden ihr dort weiterempfohlen denn von den Ärzten und Ärztinnen?
Also die Menschen kommen mir gerade direkt, wenn sie vom Spital die Diagnose überkommen, rufen sie an oder die Angehörigen rufen an. Sie kommen zum Teil gerade vorbei, möchten gleich einen Termin. Manchmal warten so. Also manchmal haben sie so viele andere Termine, dass sie mit der Krebshilfe, nein, ich möchte jetzt mit der Krebshilfe in dem Moment nicht ohne noch einen Kontakt nochmal konfrontiert werden, mit grossen Fragezeichen, mit dem wie weiter. Ja, aber die meisten Menschen kommen eigentlich ziemlich gleich. Also gerade in der nächsten Stunde oder am nächsten Tag. Und Menge gibt es, wo die Therapie schon vorbei haben, eigentlich Hals abgeschlossen und die Wucht holt sie und die kann sie dann.
Du hast gesagt, das ist sehr individuell, wie man diese Diagnose oder diese Nachricht aufnimmt. Gibt es trotzdem etwas, wo man sagen kann, die Phasen, die jeder ein wenig durchlebt, oder ist das so, dass der eine sagt, okay, habe ich Kampfmodus ein, oder gibt es für alle, ich sage, diese klassischen Wellentäler natürlich, einmal wo man sagt, ich schaffe das, einmal ich sage, ich Hoffnungslosigkeit setzt ein, gibt es sozusagen auch irgendwelche Mechanismen, die man bei den vielen Menschen, die du schon begleitet hast, immer wieder sieht, so unterschiedlich sie auch sind?
Ja, es sind unterschiedliche Mechanismen. Wenn wir drei jetzt vielleicht da hocken, genau die gleiche Diagnose überkommt, es sind drei unterschiedliche Reaktionen, Aktionen. Und ich glaube, im ersten Moment müssen wir uns selber überlegen, was täten wir jetzt machen, wenn wir die Diagnose überkommt. Ist noch schwierig, ist extrem schwierig. Ich wüsste selber auch nicht, weil ich wäre vielleicht zu sehr erfahren. Ich wüsste gar nicht, was mache ich in dem Moment. Und wenn sie jetzt vielleicht überkämpften Diagnose, mache ich Flucht, gehe in Rückzug, schreie, weine, lache. Es gibt unterschiedliche Reaktionen. Schreibe ich gleich das Testament, was mache ich? Ja, was mache ich wirklich? Also ich glaube, es ist extrem schwierig, wie der Mensch in dem Moment wirklich reagiert, weil es bedeutet, das Leben steht still in dem Moment. Oder? Und eine Diagnose, was ist schon eine Diagnose, die ausgesprochen wird? Oder? Es kann eine Diagnose sein, frühes Stadium, und kann gleich etwas Extremes bewirken, weil noch viel mehr rauskommt. Es kann eine Diagnose sein, die extrem spät erkannt wird. Und wie lange habe ich denn wirklich noch? Was soll ich alles noch in das Leben nicht packen? Denn was ist jetzt wichtig? Wo ist der erste Schritt, den ich jetzt als erstes machen muss? Ich habe vielleicht noch Partner, Partnerin, Kinder, Familie, ein soziales Umfeld. Ich habe vielleicht gerne jemanden. Also da spielen ganz viele Faktoren auf Anklopf. Also da kommen ganz viele Sachen, wie eine so einen, ich sage immer, es ist wie ein Tsunami, der auf die Menschen zukommt.
Ja.
Und der Tsunami, wissen wir, kann zerstörerisch sein, kann aber einfach auch, man kann ihn abwehren. Also in dem Moment sind die Mechanismen einfach da.
Aber würdest du sagen, so unterschiedlich die Menschen sind, verändert, oder die Veränderung ist immer spürbar? Also ein Mensch, der vor und nach so einer Diagnose steht, da hat sich was geändert im Menschen, in Einstellungen, oder würdest du sagen, es gibt auch Menschen, die so eine Diagnose, oder so ein, ich rede immer von Diagnose, das ist vielleicht so medizinisch, aber die einen, so einen Einschnitt, wegstecken, als ob das ein Beinbruch wäre und einfach das so auch versuchen zu handhaben?
Ja, es gibt Menschen, wo es wirklich so stoisch sagen und sagen, okay, faktisch, und jetzt muss ich den Schritt. Und der Schritt, es bleibt mir nichts anderes übrig und einfach völlig radikal eigentlich durchgehen. Und es darf auch so sein. Also jeder Mensch wählt seinen Weg. Es gibt kein richtig und kein falsch. In dem Moment ist ja die meine Aufgabe als Psycho-Onkologin auch ihn vielleicht, oder der oder die Betroffene vielleicht noch irgendwo hin können zu lenken, zum Mut fassen, zu einem anderen Teil sich noch dürfen sprechen lassen, wo vergraben ist. Und oftmals kommt da so etwas raus, dass wir gleich noch etwas erreichen, wo das Radikale, das stoisch Radikale ein bisschen durchbrechen und das etwas sein darf, wo er oder diejenige Person auch dem möchte in dem Moment zu schauen. Also es ist sehr schwierig, weil ich denke mir, andere machen wirklich nicht jeder Grashalm, was manchmal einfach zu viel ist. Also oftmals ist weniger mehr, oder? Also was ist jetzt der richtige Weg, oder? Also, und durch das, dass wir ganz viele Junge haben, die betroffen sind, spielt da noch ganz viele andere Faktoren, Lebensbereich mit, oder? Also, ja, wo setze ich wirklich den richtigen Ansatz? Was mache ich mit wem und wo und wen mache ich es? Und dann ist der Fahrplan von der Therapie noch da, oder?
Aber du musst ja unglaublich spontan reagieren. Also es kann jetzt sein, dass um halbe vier am Freitagnachmittag jemand zu dir kommt und sieht jetzt die Diagnose bekommen, wo vielleicht mehr oder weniger schlimm, also schlimm sind alle Diagnosen, aber vielleicht, wo du siehst, ja, da sind wir noch in einem sehr heilbaren Bereich. Ja, und bist ja du nicht, also klar, du bist vorbereitet, du hast Erfahrung, aber da musst du voll individuell darauf einsteigen. Nachher hast du ja deinen Plan wahrscheinlich und kannst den Menschen noch den Plan vermitteln. Also du weißt ja nie, was auf dich zukommt.
Nein, weiß ich nicht, aber es ist so wunderschön. Ich glaube, der Mensch ist in dem Moment so dankbar, wenn es nur ein 10-minütiges Gespräch ist, einfach wahrgenommen würde, gehört würde und dass jemand da ist, der eine Hand nimmt und wir gehen den Schritt für Schritt den Weg. Es braucht manchmal gerne nicht viel. Manchmal reicht auch ein Telefon, dass wir einen Termin abmachen und in dem Moment einfach wirklich das Gehörte auch hören. Oder? Und wir miteinander Perspektiven schaffen, weil selbst wenn es eine schwere, ganz eine schwere Diagnose ist, dürfen wir noch Perspektiven schaffen. Der Mensch lebt noch.
Vielleicht, dass wir es mir einmal ganz kurz einordnen, von wie viel mir reden wir denn bei der Krebshilfe Liechtenstein? Wir sind eine ganz, ganz kleine Organisation, oder?
Also es ist meine Person und meine Sekretärin, das ist Cornelia Kranz-Bühler, zu 60%. Also wir sind ja ganz, ganz klein. Klein, aber fein. Ja.
Also es ist eurer Schulter ist eigentlich das ganze Thema im Liechtenstein abgelagert auf deiner Schulter seit 20 Jahren. wenn ich dort noch schnell eine Frage dazu stellen darf, gerade im Liechtenstein ist es ja so, also man hat ja immer das Gefühl, bei uns, wir kennen sie uns alle gegenseitig, so ist es ja dann gleich nicht, aber man kennt sich schon. Und wie gehst du mit dem um? Also gibt es für dich auch Grenzen von der Nähe, wo du nur begleiten könntest von Menschen, die du kennst? Musst du eine gewisse Distanz haben, um einen Menschen zu ihm begleiten zu können?
Ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich ist, der mir extrem zu nahe ist, dann bespreche ich das so mit dem Menschen. Ist es für dich okay, wenn ich dich begleite? Oder wo sehen wir Grenzen von Professionalität und von dem anderen sozialen Kontext, den wir miteinander haben? Also das kann eine Freundin sein, das kann ein Nachbar sein, das kann ein Onkel sein, eine Cousine. Und ich glaube, es ist immer, oder wenn es um meinen Mann geht, also ich glaube, dort müsste ich selber meine Grenzen erkennen und zusammen mit dem Gegenüber besprechen. Oder? Also, weil es ist immer Gefahr da, man ist ja miteinander auf dem Grat und in welcher Seite kippt man jetzt. Oder? Und manchmal ist das Durchmischte gut, kann etwas Gutes rauskommen. Manchmal ist es ja, sehr, sehr speziell, aber ich habe es auch schon erlebt und es ist sehr gut gegangen. Also, das ist, dass die Professionalität, die können dem Professionellen drinnen bleiben. Und ich glaube, es ist um meine Person, ich bin eigentlich so, wie ich bin, über im Beruf und im Privat. Also ich muss mich nie gross verstellen, ich bin ich. Also von ihm her. Ich glaube, es macht es eben noch aus. In dem Beruf drinnen muss man sehr authentisch sein, ehrlich sein. Und in der Realität drin sein.
Das würde es gerne funktionieren.
Nein, oder? Ich glaube eben auch nicht, weil sonst funktioniert es so etwas nicht, weil man ist ja in den Untiefen vom Menschen in dem Moment, wo man sein darf, wo man ein Vertrauen überkommt. Und ich glaube, da nützt es nichts, wenn du irgendwie etwas, was du gelernt hast, dann einfach aus der Schulbücher rausnimmst und eben du musst authentisch sein. Und gerade die sind hochsensibel, also die Menschen, die eine Krebsdiagnose überkommt, die sind zum Teil hochsensibel. Die spüren einfach ganz viel. Und darum bin ich einfach, wie ich bin. Also ich kann mal sagen, du hörst, das ist mir jetzt zu nahe, oder kann ich jetzt einfach keine Antwort geben, also das erst abklären, oder das ist mir jetzt einfach zu nahe. Und ich glaube, das schätzen ganz viele Menschen. Mensch zu Mensch sein einfach.
Und weil du gesagt hast, manchmal reicht ein Gespräch, kannst du ungefähr abschätzen, was die Bandbreite ist. Wir haben vorher, wie ich erwähnt habe, was du alle für Ausbildungen hast. Aber welche Bandbreite übernimmst du? Welche Art von Hilfe stellst du? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar manchmal Mediationstätigkeiten zwischen Familienangehörigen und dergleichen ist. Kannst du das kurz beschreiben, von bis, wenn das überhaupt möglich ist?
Also es ist wie eine psychosoziale Beratung. Also zuerst ist mal, wo steht der Mensch? Also wie geht es ihm psychisch? Dann geht es auch noch darum, wo steht er beruflich? Wo steht er also im ganzen sozialen Bereich drin? Was ist dort notwendig? Und dort hilfe ich natürlich oder nicht mehr Kontakt auf meinen Arbeitgeber. Weil oftmals ist der Arbeitgeber auch überfordert mit der Situation. Was bedeutet das für einen Arbeitgeber? Dann nimmt man natürlich mit der Sozialversicherung Kontakt auf. Was muss man jetzt als erstes machen? Muss man eine IV-Früherfassung machen? Mit der Krankenkasse? Ja, was es einfach gab. Braucht im Versicherungsbereich, dann ist natürlich auch der engste soziale Bereich. Wo steht die Familie? Sind Kinder um? Wie alt sind die Kinder? Dann auch, wie ist es mit dem Partner, Partnerin? Wie eng ist die Familie? Wie eng verbunden sind sie zu Geschwistern, also zu Brüdern, Schwestern oder zu Cousin oder Mama, Papa? Also wer ist um? Und dort bin ich oftmals so in den Familien drin, machen wir wie eine Runde Tisch, dass jeder die gleiche Information hat und auch jeder weiß, was ist der Part von mir als Frau, als Mann, als Kind. Ja, und wenn Kleinkinder da sind, wie begleitet man die Kleinkinder oder Jugendliche, Teenager? Also es ist eine riesige Bandbreite und natürlich, gerade wenn es um Eltern geht und es sind Erwachsene um mit Partner, da gibt es manchmal auch Konflikte. Wer betreut wie viel, wen und wie? Und also das sind natürlich auch wie Mediationen drin.
Und weil wir den Podcast ja auch so die Frage vorweggestellt haben, wie geht man mit schwerer Krankheit um? wenn wir jetzt die Betroffenen, die Betroffene im Fokus haben, was sind deine Erfahrungen, so unterschiedlich diese Menschen sind, was hilft? Was sind so kleine Bausteine? Ich sage jetzt nur Stichworte. Ist es sinnvoll, einen strukturierten Alltag beizubehalten? Ist es wichtig, keine Ahnung, dass man auch Hobbys pflegt, weiterträgt, soziale Kontakte? Das ist natürlich sehr individuell, aber wenn du jetzt so ein bisschen da von deinen Erfahrungen sagst, was ist etwas, was du raten würdest, Menschen, die betroffen sind, wie sie nach diesem einschneidenden Erlebnis, um nicht immer das Wort Diagnose zu verwenden, weitergehen sollen?
Ganz wichtig ist, dass sie den Alltag so normal wie möglich leben. Also, was sie kennen, wo sie sich wohlfühlen, ein ganz normaler Tagesrhythmus. Natürlich geht es manchmal einfach nicht mehr, dass sie geschaffen gut kommt, aber dann ist schon wichtig, dass sie einen Tagesrhythmus haben, mit dem, was möglich ist, was man daheim machen kann. Rausgehen, ein Hobby, laufen gehen, einfach das, was einfach körperlich und seelisch zumutbar ist. Und es ist, also die meisten Menschen probieren das so lang wie möglich oder den Alltag so normal wie möglich zu leben. Es ist ganz wichtig, weil wenn sie das nicht mehr haben, was ist denn der Sinn noch für das, was sie in Therapie machen? Mhm. Und natürlich gibt es während der Therapie eine Phase, wo es einfach nicht geht. Oder? Selbst dann ist es so in Ordnung, wenn sie einfach jetzt wirklich ein paar Tage einfach in die Ruhe kommt, sich zurückziehen kommt. Also eben, das ist wie ein Abwägen. Was ist jetzt gerade möglich? Oder?
Kann man auch sagen, die Konfrontation mit dem Thema. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass es viele, klingt jetzt vielleicht blöd das Wort, schönreden oder zu positiv darstellen. Wie wichtig ist es, so unterschiedlich die Menschen wieder sind, der Zusatz, dass man sich wirklich mit der Realität konfrontiert? Kann das auch einen herunterziehen, wie so schön, nicht so schön, sondern so hässlich heißt? Oder ist das einfach auch ein wesentlicher Teil, damit man mit der Sache umgehen lernt?
Ja, gell, das annehmen. Wir können alle immer sagen, wir wollen es jetzt annehmen, aber das ist wo, ja, was sollen sie denn annehmen? Oder? Also ich glaube, es ist noch schwierig, auch selbst dort, sie wachsen reiche. Irgendwann, das gibt Betroffene, die zu einem sagen, Frau Leal, ich bin ziemlich gleich klargekommen mit dem, ich habe es annehmen und auch respektieren. Es gibt dann Menschen, die nach 5 Jahren sagen, ich habe es immer noch nicht richtig annehmen. Es macht mir immer noch einfach zu fest Angst, dass es wieder kommt. Und was bedeutet schon das Annehmen, sich dem stellen? Ich glaube, da muss man den Menschen auch Zeit geben. Man kann sie begleiten, dass sie dem Thema näher kommen und dass sie sich wirklich, wenn ich vorher schon gesagt habe, dem mutig dürfen stellen, weil wir sind im sanften Hintergrund. Dass sie, wenn sie wirklich irgendwo mit dem so drastisch konfrontiert werden, dass sie wissen, dass sie Menschen, die sie den auffangen und begleiten. Aber es ist natürlich, die ganze Energie und Kraft muss sie schon für Therapie aufbringen. Und dann kommt auf einmal psychisch noch etwas dazu, wo wieder etwas bedingt, wo wieder vielleicht etwas aufpoppt, wo weniger gut ist und jetzt dort noch einmal Kraft und Energie aufbringen. Also manchmal darf man es auch für eine gewisse Zeit verdrängen.
Du hast vorher auch gesehen, dass ist häufig auch Mediation von den Angehörigen, Freunden, eben, wer ist jetzt vielleicht dran im Pfleger, vielleicht gibt es noch die zu viel wollen. Wie ist es mit den Angehörigen? Ist es mindestens so viel Betreuungsaufwand, jetzt nicht negativ gemeint, zeitlich gemeint, wie vielleicht die betroffene Person, oder ist es fast mehr, oder ist es auch wieder natürlich wahrscheinlich total individuell? Sind die Angehörigen sind immer Teil von deinem Prozess?
Also mir sind die Angehörigen genauso wichtig wie die Betroffenen, weil ich glaube, der Betroffene hat irgendwie in seinem Plan, hat seinen Fahrplan, hat auch das, was er spürt im Körper drin. Für die Angehörigen ist es immer sehr schwierig, wo steht der Betroffene jetzt gerade, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, welche Handlung darf ich jetzt machen, welche Handlung darf ich nicht machen, was ist mein Part als nächsten Angehörigen. Das ist oft mal sehr schwierig und manchmal ist schon ein Schutz da, ein Gegenseitiger. Also ich glaube, gerade von den Angehörigen muss man manchmal auch sagen, tun sie nicht zu viel schützen, nehmen nicht zu viel Arbeit weg, tun sie nicht zu viel späbeln, sondern bleiben einfach weiterhin Ehefrau oder Bruder oder Schwester oder Cousin oder Mama oder Papa. Bleiben einfach, probieren so zu bleiben, was sie bis jetzt gewesen sind. Ihr dürft miteinander lachen, ihr dürft miteinander streiten, ihr dürft miteinander einfach normal durchs Leben gehen, ihr dürft miteinander Alltagsprobleme anschauen. Also, tun euch nicht verstellen. Oder? Und das ist oftmals von den Angehörigen extrem, für Angehörige extrem schwierig. Weil sie selber nicht wissen, wie lange habe ich die Menschen noch um mich um, oder der Mensch noch um mich um mich. Oder? Also da, das ist ein unbewusstes, in ein unbewusstes Handeln kann sich, wo dann auf einmal nicht mehr echt ist.
Vielleicht, wenn ich da noch bleiben darf, von Umfeld, also als Nicht-Betroffener, Nicht-Betroffene. Ich habe das für mich so, ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest, es gibt die Scham des Betroffenen oder des Erkrankten und die Scheu des Außenstehenden. Das trifft sich irgendwie, ist mein jetzt Zugang oder wo ich das Gefühl habe, das könnte in die Richtung gehen. Kannst du einfach beschreiben, wie das für einen Betroffenen ist, was oft von dem Umfeld nicht gespürt wird oder nicht gemacht wird und was für jemanden, der eine Diagnose hat, dann oft schwierig ist, weil eben gekünstelt wird oder weil man aus Scheu dann sich nicht mehr meldet oder besonders viel meldet oder aus der Sicht des Betroffenen, gibt es da so Richtweise oder Ratschläge an das Umfeld, wie man sich, du hast jetzt vorher schon gesagt, normal und dergleichen, aber gibt es da so typische Dinge, wo man Brücken schlagen muss?
Ja, unbedingt. Ja. Also mir berichten ganz viele Betroffene, dass sie enttäuscht sind von, also nicht jetzt von den nächsten Angehörigen, aber von denen, die sie von weiter draußen kennen, dass sie nicht mehr ein Teil vom Ganzen sein können. Also es wird die Strassenseite gewechselt, es wird zum Teil, sie hören nichts mehr von denen, sie werden nicht mehr eingeladen, sie sind wie irgendwie außen vor. Und ich glaube, ja, man darf ganz normal mit diesen Menschen umgehen. Sie erzählen noch gerne, sie hat auch verschiedene Beispiele, zum Beispiel einen Patienten, der ist von seinen Freunden weiterhin eingeladen, wo war die wöchentliche Essrunde. Er ist auch von diesen Freunden auch gefragt worden, was kann man tun. Und daran hat zu ihm gesagt, du, ich kann nicht gut über das Thema reden, ist es okay für dich? Also ich glaube, die Offenheit hat ihm extrem gut getan. Und er selber hat gesagt, hey, behandle mich einfach ganz normal, wie bis anhin. Ich erzähle euch schon, aber ihr dürft mich auch fragen. Und andere habe ich wieder, die sagen, hey, ich bin wirklich enttäuscht von Freunden, von Verwandten, dass sie sich einfach wirklich zurückziehen und es tut Schmerz, es tut weh. Und irgendwie ist der Rückzug schon über eine so eine lange Zeit, dass dann von beiden Seiten nichts mehr kommt. Also weder ein WhatsApp, noch ein Telefon, noch ein Brief, noch ein, ja. Und ich glaube, dort sollte man einfach ein gesundes Miteinander haben. Und wenn man Angst hat, jetzt in einem Krebsbetroffenen trifft, dann fließen halt die Emotionen. Und manchmal einfach ehrlich sein, hey, sorry, ich weiß gar nicht, was sagen. Es betrifft mich, es geht mir nach. Ich habe kein Wort im Moment für das. Wo starten wir, wo fangen wir an miteinander? Oder? Und ich glaube, auch dort ehrlich bleiben, immer ehrlich bleiben. Nicht künstlich, ja. Aber ich verstehe es. Es gibt wirklich denen, die dann selber Angst vor sich haben, dass sie überwältigt würden. Selber überwältigt würden, ja.
Aber was ist denn dort der Tipp, den du geben kannst? Wobei, eben, es gibt ja nicht die Allgemeingültigen, aber jetzt, wenn man im Umfeld so die hört von so einer Diagnose, ja, dann denken wir ja zum Beispiel, jetzt nehme ich nicht das Telefon in die Hand, Leute haben gehört, du bist so und so und wie geht's dir und so. Aber weil man hat ja das Gefühl, die Person will vielleicht mit sich selber das zuerst ausmachen oder das will es mit der Familie. Nicht einmal will man vielleicht, also es ist vielleicht so gegenseitig, also irgendwann hat man so das Gefühl, man will nicht stören, vielleicht will man sich selber raussen, aus der Distanz. Aber wenn ich jetzt sie höre, einfach sagen, ja, treff die Person einmal, frag, willst du darüber reden, willst du nicht darüber reden, aber kann man einfach unsere Beziehung weiter normal pflegen oder willst du dich zurückziehen? Also offen darüber reden eigentlich.
Also, gell, es kommt natürlich immer darauf an, wie nach, dass du dieser Person stehst. Klar. Oder? Aber ich denke mir, wenn man doch immer im sozialen guten Freundeskreis ist, wo man sich einfach öfters trifft. Also ich glaube, ja, ich gebe jetzt den Ball gleich mal zurück an dich, Peter. Wie würdest du dich fühlen, wenn der Paul, du hättest die Diagnose und der Paul hat irgendwie das erfahren und er hat von dort weg nichts mehr von sich hören lassen. Wir haben so viele Möglichkeiten von Medien, die man nutzen kann. Er muss nicht einmal das Telefon in die Hand nehmen und dir anrufen, sondern er kann dir schreiben. Per Mail, per, was auch nicht, per Facebook, was, per was es einfach alles gibt. WhatsApp, SMS. Ich glaube, es tät doch gut. Und Paul hätte geschrieben, los, ich bin sprachlos, ich habe jetzt im Moment gar kein Wort. Was kann ich für dich tun? Was tät dir in dem Moment helfen?
Ja, also es ist ja so, ja. Also ich wüsste, glaube ich, auch, dass der Paul schreiben tät oder anrufen. Da bin ich also so wie ich dich kenne. Aber wahrscheinlich sind es genau die Worte, die einem fehlen. Mal, dass einem dort, wie schreibe ich es? Oder wie frage ich an? Und wahrscheinlich ist halt vielleicht dann auch die einfachste oder die bequemste oder die unkompliziertste Lösung, dass man sich, ich schreibe dann nächste Woche noch, oder er wird sich schon melden. Und ich glaube, da muss man sich selber, also nicht jeder, aber ich sage so, man muss sich einfach selber nachsehen und sagen, ja, mal, jetzt muss man das machen. Und es ist wahrscheinlich gerne Bösartigkeit, dass man jemand ausschliessen will, aber man macht es irgendwie. Dann,
ja, und eben, die Zeit wird dann immer grösser und es wird immer irgendwie weiter, ja. Geht weiter aus. Und ey, man muss ja nicht irgendetwas schreiben, wo hochstehend ist, sondern wie man sich kennt. Einfach so bin ich und so schreibe ich und mehr muss man nicht.
Sich weiter so verhalten, wie man sich vorher verhalten hat.
Ja, da braucht man nicht irgendwie eine Richtlinie. Oder das eben da gibt es keine richtig und falsch, sondern einfach bei sich bleiben und sagen, was möchte ich in dem Moment hören oder was möchte ich jetzt für eine Nachricht überkommen.
Aber es gibt doch auch, vielleicht ist es ein Sonderfall, dass man in so einem Fall plötzlich von Leuten kontaktiert wird über Gebühr, die dann sich besonders interessieren, die dann einen bombardieren mit täglichen Anrufen, wo man sagt, das ist mir zu viel. Das waren vielleicht auch Personen, die mir davor nicht so nah waren. Du nickst, also Marion, du wirst solche Fälle auch gehabt haben. Und ich kann mir auch vorstellen, man versucht sich da hineinzuversetzen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige Menschen auch bei all dem, was wichtig ist an sozialen Kontakten, auch Zeiten für den Rückzug brauchen, einfach setzen lassen und nicht ständig mit anderen Menschen. Wie hast du das erlebt, solche Fälle von Rückzug und von Menschen, die sich aufgedrängt haben?
Ja, Sandra, jetzt haben wir gerade so das Beispiel von der Medien, wo wir haben, also Möglichkeiten, man kann auch zu viel haben. Oder also es gibt wirklich auch die, wo manchmal aus Wunder, weil sie ein Teil davon sind, zu mitreden können außen. Und dort muss sich wirklich, dort kommen du viele Betroffene zu mir und fragen, Marin, wie soll ich mich jetzt da verhalten? Oder? Und dort schauen wir dann miteinander, wer ist für dich jetzt in dem Moment am wichtigsten, wo mitkommt auf der Weg? Und alle anderen kannst du in dem Moment mit dieser Nachricht einfach informieren, dass du wieder auf sie zukommst und dass du im Moment einfach wirklich für dich selber den Weg suchen musst und du finden musst und die einfach mit dem engen Vertrauten, sehr eng Vertrauten Feld und auch mit der Fachperson im Moment den Weg gehst. So wie das ein bisschen abstiegst, oder? Also, dass sie irgendwo informiert werden, hey, ich bedanke mich für euer Interesse, aber im Moment brauche ich den Rückzug und ich melde mich wieder. Oder eben, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und jeder Mensch braucht es anders. Es gibt Patienten, die gleich rausgehen, in die Welt rausgehen. Es gibt Menschen, die es zum Teil der Onkologe, ich als Psycho-Onkologin, vielleicht noch der Partner oder Partnerin weiß und sonst niemand, nicht einmal der Vorgesetzte weiß es. Also ihr seht, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es auch. Und ich glaube, wir müssen alle auch wieder in die selbst und Eigenverantwortung hinkommen dürfen in dem Moment. Eben immer wieder umkehren, was möchte ich hören, was möchte ich mitteilen.
Du bist seit 20 Jahren bei Krebshilfe, 2005. Also, so gut kann ich an Arena, das bin ich gar nicht. 2005 ist die Welt medientechnisch oder kommunikationstechnisch noch eine andere gewesen. Mhm. Definitiv. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wenn das erste Smartphone gekommen ist, aber ich glaube noch nicht 2005, ich weiß es nicht. Mhm. Man unterschätzt es ja immer. Man hat keine Social Media gehabt, man hat nachher ein Telefon gehabt und wahrscheinlich schon E-Mail. Ist es einfacher gewesen? Ist es schwieriger gewesen? Hat sich es nicht gross verändert? Jetzt in dem Thema von Kommunikation, wie gehe ich mit dem um? Ja.
Ja, also der Mensch hat sich verändert. Wir kommunizieren heute viel über die Medien, verstecken uns auch dort dahinter und der direkte Kontakt ist wie verloren gegangen. Und das dunkelt mich schade. Das war vor 20 Jahren anders gewesen. Also es war weniger Hilflosigkeit da gewesen, wie heute für einen direkten Kontakt. Mhm. Also Konfrontation hat früher direkter müssen stattfinden, als wie es heute stattfindet. Und das, darum macht es auch schwieriger heute, eben wie du vorher gesehen hast, wie gehe ich überhaupt in Kontakt? Früher sind wir uns einfach zum Teil einfach noch näher gewesen und sind konfrontiert worden. Aber gut, also Kommunikation war auf einer anderen Ebene gewesen, aber auf einer wertvollen Ebene.
Was ist denn so immer ein wichtiges Thema war in deiner Begleitung, das Thema Kommunikation, Umgang mit dem Ganzen?
Also das schätzen noch Patienten von mir, dass ich auch während der Corona-Zeit direkten Kontakt hatte mit meinen Patienten, weil es mir wichtig ist, dass ich den Mensch vor mir habe, natürlich mit den Schutzmassnahmen, die man haben musste. Aber das haben sie sehr geschätzt, dass wir uns nicht über Dinge, Teams oder wie das heisst, Entschuldigung, einfach
Zoom und andere Anbieter, wo ich finde, mein Sponsor will.
ich glaube, der direkte Kontakt, du siehst Mimik, du spürst den Menschen einfach anders und genau, wenn so eine Diagnose da ist, ist es extrem wichtig, um den Menschen vor sich zu haben. Also ich glaube, das, was wir heute hier machen, hätten wir auch anders können, digital vielleicht lösen, oder? Aber es wäre nie so eine Atmosphäre dort entstehen, wo es einfach, ja, ich finde es tiefer, ehrlicher und extrem wichtig. Es geht ums Leben und um einen Mensch. Und du kannst ihn besser erfahren und ergreifen, wenn du direkt vor dir hast. Und du spürst auch mehr, was es jetzt gerade braucht. Du kommst eher in den Kern von dem, was es jetzt wichtig ist, zum Ansprechen.
Du hast, Peter, die 20 Jahre erwähnt, technischer Fortschritt. Mich würden noch andere Dinge interessieren, ob du da in diesen 20 Jahren auch Veränderungen gesehen hast. Ich sage jetzt ein paar Stichworte. Natürlich sind wir auch in einer Gesellschaft, die auch vielleicht zum Tod eine andere Einstellung bekommen hat. Das war früher, ganz früher, nicht vor 20 Jahren, sondern muss man viel weiter zurückgehen, fast viel mehr Teil des Lebens. Und wahrscheinlich ist man auch damit selbstverständlicher umgegangen. Das wäre die Frage, ob du da eine Veränderung hast, dass man sagt, es wird einfach nicht wahrgenommen und vielleicht dazu noch gehängt. Und das ist definitiv in den 20 Jahren hat sich das verändert. Ob da auch bei denen, die du betreut hast, der Glaube oft sehr hilfreich ist und da kann ich mir auch vorstellen, dass das sich vielleicht auch in den letzten 20 Jahren sehr geändert hat, die du überblickst.
Ja, also das Thema, also Leben, Sterben und Tod ist irgendwie, das Leben ist, darf stattfinden und Sterben und Tod darf fast nicht mehr stattfinden. Also wir sagen es ja heute, was es für Möglichkeiten gibt, dass wir alle älter werden, dass es da Themen gibt, wo man über Sachen spricht, wo ich sage, wieso fangen wir nicht einfach an mit dem Natürlichen, was dazugehört, Leben, Sterben, Tod und was dazwischen stattfindet. Und was mir aber wirklich aufgefallen ist oder was ich mir wünsche, ist, dass es auch in der Schule eine Stunde gibt, wo man mehr Augenmerk auf das hat, also auf Sterben, auf Tod, was bedeutet das Abschied, im Leben Abschied. Und du hast schon angesprochen wegen dem Glauben, also es ist sehr unterschiedlich, es gibt Menschen, die wirklich wieder zum Glauben zurückfinden, aber der Glaube ist vielfältig, also es bedeutet jetzt nicht nur der religiöse Glaube, sondern auch der Glaube an sich selber, an das, was ist und oder glauben, die einen nennen Spiritualität, die anderen sagen, ich glaube einfach ganz fest, dass jetzt nochmal ein Lebensabschnitt kommt, wo er befristet ist und ich endlich näher zu mir finde. Und die einen könnte glaube ich beschreiben, die anderen nicht. Aber schlussendlich glauben wir ja alle an etwas, wenn es darum geht, wenn es uns nicht gut geht, dass es gut kommt. Also glaube ich, ist sehr individuell und wird individuell gelebt. Und noch einmal zurück zum Sterben und zum Tod. Ja, ich wünsche mir, dass wir einfach wieder mehr Bedeutung dem Thema auf natürliche und Art und Weise begegnen. Und dem auch Raum geben, dem auch Sprache geben.
Bitte kurz dazwischen, wie könnte so ein Unterricht oder zumindest so eine Stunde in einer Schule aussehen, deiner Meinung nach? Wie geht man sowas an für Kinder, die naturgemäß wahrscheinlich wenig Gedanken an den Tod noch verschwenden?
Es fängt ja schon bei den kleinen Kindern an. Vielleicht stirbt einmal eine Nana oder eine Nene oder ein Tierli, das sie gerne haben. Also man kann das sehr spielerisch machen. Ich würde mir wünschen, wenn sie älter würden, dass man auch Eltern mit einlädt. Wie gehen die Eltern mit dem Thema um? Aber ich würde mir, es geht ja nicht nur um Kinder und um Eltern, es geht um uns als Gesellschaft. Also wie gehen wir in Zukunft mit dem Thema um? Was für Berührungspunkte geben wir dem Thema? Ich glaube, wir sind jetzt alle in einem Alter, wo wir auch mal über eine Patientenverfügung nachdenken sollten. Aber wie viel wehren sich dort, oder? Wie viel trauen nicht darüber reden? Und es sind einfache Hilfsmittel, die wir hätten, um uns dem einfach mal stellen, die einfach dazugehören. Und gehen, also ich weiß auch nicht, habt ihr selber schon mal über Sterben, Tod mit euren Ängsten geredet, oder? Ja.
Ja, man setzt sich einfach wahrscheinlich nicht so gern mit der eigenen Endlichkeit auseinander, was irgendwie auch wahrscheinlich so eine Abwehr, also nicht einmal Abwehr, ein Verdrängungsmechanismus wahrscheinlich ist, wenn man irgendwie oder sich zu wenig ja, mit dem auseinandersetzt. Und
Ich glaube, dass das auch sehr davon abhängt, auf dem eigenen Lebensweg, was dir schon begegnet ist. Es gibt Menschen, die werden das erste Mal mit Tod konfrontiert, wenn sie 40 sind, weil vielleicht ein Großvater stirbt. Und dann gibt es Menschen, die müssen viel, viel früher, auch im Kindesalter, und zwar nicht im weiteren Verwandten, Bekanntenkreis, sondern da schlägt der Tod sehr nah ein. Und ich glaube, so eine Todeserfahrung ist dann etwas, wo man dann sich das erste Mal dann einfach auseinandersetzt und konkret wird, weil ich, so wie ich dich verstanden habe, sind diese Dinge auch bei, und wir reden ja Gott sei Dank nicht vom Tod, sondern vom Leben auch und von Krankheit, die im besten Fall überwunden wird, dass das eine Sache ist, die, wenn du damit konfrontiert bist, dann rührt sich was bei dir. Dann entwickelt sich was, dann stellst du dich darauf ein.
Ja, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich will gerne etwas hören und wenn es dann so weit ist, ist es so weit. Das ist auch in Ordnung, oder? Aber noch einmal, aber mir ist einfach wirklich ganz wichtig, wir driften immer mehr ab von dem Sterben und von dem Tod. Ich möchte jetzt nicht, dass man nur noch über das Thema redet, oder? Aber wir dürfen uns einfach wieder ein bisschen anhören, dem Thema, auf natürliche Art und Weise. Und ja, wir leben, das ist klar.
Ja, und eigentlich ist es ja schon spannend. Wir sind ja ein christliches Land, ein katholisches Land, wo ja der Tod ist ja nicht das Ende, sondern ist ja mit meinem Halbwissen, Paul Lukas mit Korea, ist ja der Anfang vom ewigen Leben und im besten Fall komme ich ins Paradies und eigentlich fängt ja dort dann, also dort es ist ja dann eigentlich das, was ich anstreben muss. Eigentlich umso spannender, dass man ja eh nicht Tradition, dass es eigentlich etwas der Lösung ist, vergessen haben. Aber wir werden jetzt nicht abdriften, wer sich für das interessiert, für das Thema Glauben, da haben wir einen Podcast aufgenommen mit dem Bischof Benno Elps und ich glaube, da kann man dort mal noch einhören. Aber
ich glaube, es ist schon wichtig, weil gerade bei mir der Krebs, ich habe eine Gesellschaft und ich glaube, dort habe ich alles. Also ich habe der tief religiöse, ich habe der, der wirklich Agnostiker ist und der Draht ist. Also schlussendlich habe ich den Mensch. Aber wir treffen uns alle irgendwie in dem gleichen Thema, wenn es darum geht, wenn wir Abschied nehmen von da. Und dann ist es egal, was es war, ob es tief religiös war oder nicht. Schlussendlich, und du hast es ja im Hospiz, die Menschen, es ist extrem spannend, die tief religiösen Menschen haben zumal plötzlich eine Angst vor dem letzten Schritt. Und die, die zum Teil manchmal so dazwischen Dinge sind, sagen, oh ja, es kommt etwas, ich kann es nicht einordnen, aber ich lasse es jetzt einfach kommen. Also selbst dort, viele haben ein Wissen und doch kein Wissen. Ja.
Und aus deiner Erfahrung, um den Brückenschlag noch einmal zu machen, ältere Menschen oder alte Menschen, die mit einer schweren Erkrankung konfrontiert sind, haben aber auch sozusagen im Regelfall einen etwas einfacheren Zugang oder eine gewisse Gelassenheit, um so auszudrücken. Nein, das heißt, es ist, ob das jetzt ein junger Mensch ist, der in den 20ern mit einer schwierigen Krankheit konfrontiert ist oder ein 85-Jähriger, du hast alles erlebt. Das gibt den 25-Jährigen, der sehr gelassen auf das reagiert und oder zumindest es annimmt, und den 85-Jährigen, der Panik und diese Gelassenheit, wo man sagt, mein Leben neigt sich naturgemäß dem Ende zu, das leichter nimmt, unter Anführungszeichen.
Ja, es kann 85-Jähriger, je nachdem, wie seine Lebensgeschichte ist. Oder also, ja, seine Lebensgeschichte ist vielleicht genau jetzt nicht richtig zum Beenden und er hadert noch mit ganz vielem. Und ein 25-Jähriger sieht irgendwie vielleicht, okay, ich habe mein Leben nicht dürfen leben, wo ich jetzt eigentlich hinten mehr möchte leben und dem ja, ein Leben geben. Aber es ist jetzt einfach so, ja. Also es ist unterschiedlich. Natürlich habe ich habe eine 18-Jährige gehabt, wo wir ihr haben müssen sagen, dass sie jetzt wirklich sterben muss. Schaut sie uns an und sieht zu uns, ich bin doch erst 18. Ja, sie ist erst 18. Und sie hat nicht wollen sterben. Aber sie musste gehen. Und das sagen wir nicht mehr als Fachpersonen. Wir stehen dort, weil in dem Moment sind wir alle bei uns selber einfach Menschen, nicht mehr Fachpersonen, weil sie hat recht, sie ist erst 18 und wäre jetzt ins Leben rausgekommen. Oder? Also, ich glaube, man kann es nicht immer als Alter knüpfen. Natürlich die meisten älteren Menschen, die in der dritten letzten Lebensphase sind, sagen, ich durfte so lange leben. Und das ist in Ordnung, wenn ich jetzt gucke. Aber eben, es gibt einfach Einzelfälle, die einfach noch viel zu bereinigen haben. Aber die Bremsen so in den nächsten 5 Jahren nicht zu bereinigen.
Aber es gibt ja heute, Entschuldigung.
Vielleicht noch einen Satz, nur einen Ergänzungssatz. Und da kommt wieder das soziale Umfeld ganz entscheidend rein, weil da gibt es Dinge, die nicht aufgearbeitet sind oder zwischen engsten Familienmitgliedern einfach nicht besprochen oder nie ausdiskutiert. Und das kann ich mir vorstellen, das spielt natürlich dann auch wieder sehr massiv rein.
Ja, gell. Und ich denke mir auch, wenn ist du alles ausgesprochen und besprochen? Irgendwie hat man immer noch Sachen, die man gerne nochmal wissen will und besprechen will. Ja.
Und trotzdem, jetzt haben wir ganz viel über das Sterben geredet. Mhm. Du begleitest ja ganz viele Menschen, die wieder gesund werden oder wo jetzt bei dir im Speziellfall der Krebs, aber wo auch andere Schicksalsschläge überleben. Und gerade in den letzten 20 Jahren hat sich heute in der Medizin so viel getan, wo wahrscheinlich vor 20 Jahren nachher fast sicher das Todesurteil war, ist heute heilbar. Also dort, es kommt ja dir auch entgegen in deiner Art. Ist es so? Ist es spürbar so, dass viel, viel mehr Menschen bei dir wieder gesund sich von dir verabschieden können?
Also ja, seit 20 Jahren habe ich eigentlich mehr Menschen, die wieder voll im Leben stehen, als wir gestorben sind. Natürlich stirbt immer ein kleiner Teil davon, von den vielen, die ich betreue, alle Jahre. Aber ganz viele haben einen sehr guten Weg, aber über die redet man nicht mehr, weil sie wieder irgendwie nicht im normalen Alltag drin sind. Die Gesellschaft vergisst so aussen dran, denkt, ah ja, der oder die hat mit Krebs gehabt. Ich glaube, wir dürfen es nicht vergessen, die Medizin hat man wahnsinnig viel gute Fortschritte gemacht und macht so weiterhin. Und aber auch, dass viel dank der Früherkennung und Diagnose früher erkannt werden kann. Und ich glaube, also ich habe wirklich ganz viele Menschen, die mich jetzt nach 20 Jahren noch besuchen können und sagen, hey Marion, ich habe wieder mal meine Kontrolle, es ist immer noch alles gut. Freut mich riesig. Also ich habe mehr Menschen, die im Leben drin stehen wieder. Und ja.
Also eben, du kannst ja nie hingehen, ohne dass du nicht Leuten begegnest, die du wahrscheinlich damit zu tun hast. Und es ist ja schön, wenn du Leuten begegnest. Es ist ja auch schön und es ist ja wahrscheinlich auch das, also meine nächste Frage, Wie gehst du selber mit so etwas eigentlich um? Also wenn ich jetzt in deinen Beruf höre, wie du beschreibst, mit was du zu tun hast, ist ja nicht, das, also von außen betrachtet, aus meiner Sicht nicht so einfach. Weil du hast mit Leuten zu tun, die Schicksalsschläge haben, du hast mit Leuten zu tun, die dann sterben, die es wissen, die du begleitest. Und du machst das seit 20 Jahren. Ja, wie machst du es?
Also ich glaube, ich habe wirklich von beiden Seiten Vater und Mutter extrem gute Gene bekommen, was Stress anbelangt. Und ich habe extrem von beiden Seiten Humor bekommen. Mm. Also ich habe einen gesunden Humor und der lasse ich auch tagtäglich in meine Beratungen einfließen. Und die Patienten sind mir dankbar, dass man auch wieder mal lachen darf. Wir haben selbst im Hospiz haben wir Galgenhumor, also mit den Patienten. Und ich glaube, das sind gute Voraussetzungen. Also ich glaube, Voraussetzungen musst du als Person mitbringen. Wer bin ich? Wohin will ich? Was mache ich? Wie kann ich mit dem umgehen? Ehrlich zu mir sein, dann bin ich auch ehrlich zu dem gegenüber. Mhm. Oder? Also ich glaube, das ist einfach. Darum habe ich ganz am Anfang gesehen, ich habe meine Berufung gefunden. Und ich glaube, ich habe es auch im richtigen Alter gemacht. Ich habe es nicht zu früh gemacht. Ich bin nicht zu früh in der Gesundheitsdschungel gekommen, sondern erst viel später. Ich durfte ganz viele andere Erfahrungen dürfen in anderen Berufsfeldern dürfen sammeln und um mich irgendwo auf dem Weg selber kennenlernen und einmal wissen, so mit Mitte 30, so jetzt weiß ich, wer ich bin und was ich will. Ich glaube, das Alter spielt eine Rolle und auch ein bisschen Hörner abstoßen und ja, und eben Humor und Stressresistent, es ist, glaube ich, eine gesunde Mischung und ja, im ganzen Ding.
Kannst du uns verraten, wie diese Spätberufung passiert ist?
Ja, ich bin angefragt worden von Krebshilfe, ob ich dort möchte, ja, Krebshilfe weiterführen.
Und da warst du aber von der Ausbildung schon mit verschiedenen Fortbildungen und Weiterbildungskursen, genau, schon in die, ja, Richtung. Aber vielleicht davor, dass du, ich habe es ganz am Anfang gesagt, du warst in der Werbebranche und Finanz.
Personalassistentin, noch 10 Jahre. Ja. Ja. Und so bin ich dann immer mehr das psychologisch Beratende hingekommen, okay, haben mir das eigentlich privat, ja, habe ich das für mich interessiert und habe gedacht, vielleicht kann ich es irgendwann in meinem Leben brauchen, aber ja, es ist spannend, ich immer mal wieder so in die Sozialrichtung, aber habe nicht recht gewusst, was.
Also es gab kein einzelnes Erlebnis oder ein einschneidendes Erfahrung, sondern das hat sich so sukzessive entwickelt.
Wohl, es hat schon in meinem privaten Umfeld ein Erlebnis gegeben, weil ich meine Eltern sehr früh verloren habe und ich wirklich alleine da gestanden bin mit 19 respektive 24 und es hat dafür wirklich praktisch keine Hilfe rundherum gegeben. Ich habe keine Geschwister, keine Familie. Und das sind, glaube ich, so einschneidende Erlebnisse. Und dort habe ich mal mit einem Psychologen zu tun gehabt. Es hat es dort noch nicht so gegeben, in die 80er Jahre, Anfang 90er Jahre. Und ich habe dann gefunden, nein, also wenn ich mal in diesem Beruf arbeite, mache ich es besser wie der. Und ich glaube, es ist so das einschneidende, ja, Erlebnis, okay, gewesen. Und es ist spannend, die haben dann, als ich Krebshilfe angefangen habe, haben den Beruf vielleicht noch einmal getroffen und habe gesehen, dank ihm sei jetzt eigentlich den Beruf drin und da ist jetzt schon besser machen wie er.
Hat er sich gefreut?
Ja, im ersten Halbsatz hätte er sich noch gefreut, im zweiten Halbsatz hätte er sich noch mal gefreut.
Ja. Und darum sage ich, ja, es stimmt auch immer, man trifft sich zweimal im Leben, ja, manchmal hat man Freude, manchmal weniger.
Du, aber trotzdem vielleicht, du bringst unglaublich viel, wie du selber sagst, genetisch mit, aber es wird doch auch, du hast gerade vorhin erzählt von einer 18-Jährigen und so weiter, es wird doch auch für dich Situationen im Berufsleben geben, wo du schwer dran knabberst. Gibt es da, was ist dann sozusagen, wie hilfst du dir selber, dass das einerseits, dass du da nicht zu sehr darunter leidest oder auch abgrenzt bis zu einem gewissen Teil oder dass du einfach da auch wieder auf einem Energielevel bist, wo du anderen überhaupt etwas geben kannst?
Ja, gell, also es gibt wirklich Situationen oder es gibt auch Schicksale, wo ich sage, es ist gemein, es ist nicht richtig, aber ich kann es nicht ändern. Oder ich kann sie wirklich nur begleiten in dem Moment. Und ich nehme natürlich auch gewisse Sachen mit heim. Also gerade wenn man mal so, heute stehen wir vor zum Teil riesengroßen Herausforderungen, weil das Internet füttert Patienten und Angehörige auch noch und die können sie mit KI Ausdruck der Zettel und sagt, KI macht das und das. Und wir würden gefordert, wir würden also vielen Ebenen gefordert und gewisse Sachen nimmst einfach mit haben, weil manchmal kann man das Leben einfach nicht mehr retten. Man konnte nur noch etwas Gutes geben bis zum Lebenssinn. Und gewisse Sachen nimmt man mit haben und dem probiere ich wirklich nicht in vielen mich abzulenken, sondern in dem, was mir einfach gut tut und mir tut die Natur gut. Ich bin extrem gern in der Natur draussen. Ich brauche wirklich die Natur. Ich tue extrem gern lesen. Ich kann mich dort wirklich gerade fallen lassen, indem ich einen Krimi lese, einen Thriller lese. Oder, ja, oder ich zappe im Fernsehen um, kann ich manchmal auch einfach wirklich anholen. Oder ich schreibe für mich Buch, also ich schreibe ganz viele Notizen für meine Gedanken auf. Und ich glaube, ich koche gern, dann auch gern. Aber eigentlich mache ich gerne nicht so viel Außergewöhnliches, was man macht, so im normalen Alltag drin. Also, ja.
Es gibt nicht diese
Supervision. Nein, für mich jetzt nicht. Ja. Natürlich haben wir auch, vom Fachlichen haben wir Supervision. Ja. Ja, das haben wir natürlich auch. Mhm. Ja, und das ist auch wichtig. Aber nicht einmal so viel. Ich glaube, eben noch einmal, also wenn man in dem Beruf drin ist, kann man auf einmal mit gewissen Sachen umgehen. Gewisse Sachen, je nachdem, wo man selber gerade privat steckt, gehen dann vielleicht näher. Aber dann muss man wie seinen Werkzeugkoffer führen holen, was brauche ich jetzt, was tut mir gut. Oder soll ich shoppen gehen? Oder, ja, unterschiedlich. Also, aber man findet immer einen Weg. Es schwächt sich irgendwann immer wieder ab. Mhm. Wenn, am nächsten Tag kommt man schon wieder ins nächste Thema hin.
Was du machst, und das hast du wahrscheinlich schon so viel mal gehört, ist unglaublich wichtig. Wenn es das nicht gibt bei uns im Land, ja, also es hätte ja wirklich was Riesiges fehlen und du stehst brutal für das. Ich meine, man kennt dich, man verknüpft die Namen direkt mit dem. Wie ist eigentlich Krebshilfe organisiert? Darf man vielleicht noch einen kleinen Blick mal auf die Organisation werfen? Ist das ein Verein? Bist du staatlich finanziert? Oder, also es nimmt mich jetzt einfach noch Wunder, weil das ist so etwas grundlegend Wichtiges.
Also der Verein Krebshilfe gibt es seit 1988. Wir leben vorwiegend von Spendengeldern, kommt aber alle Jahr 110.000 Franken vom Staat per Leistungsvereinbarung über, die wir alle 3 Jahre wieder erneuern. Wir haben einen Vorstand von 5 Mitgliedern. Sind dort dabei, der Dr. Claudio Canova ist Präsident, Fabian Lümer ist Vizepräsidentin, der Benedikt Diele ist drin, der Beno Öri und der Stefan Diem, der ist Onkologe im Spital Grabs. Ja, wir sind eigentlich ganz ein ruhiger, einfacher Verein, haben ganz viele Mitglieder. Also, ihr dürft gerne auch Mitglieder werden, weil jetzt brauchen wir ein paar junge Mitglieder, hat er schon mal gesehen, Peter, gell? Und ja, ich glaube, wir sind sehr einfach gestrickt eigentlich und möchte nur so bleiben. Was wir einfach sind, wir sind extrem angewiesen auf Spendengelder im Moment. Das ist sehr schmal. Nach so einer langen Zeit haben wir wirklich seit 2 Jahren ein extrem gutes Polster. Aber gell, es kommt auch immer alle Woche 2 bis 4 neue Erkrankungen. Also wir, und die Leute brauchen immer mehr und mehr Unterstützung. Also jetzt nicht nur psychosoziale, sondern wirklich auch finanzielle, weil sie einfach zum Teil durch Raster fliegen, wo es nicht zahlt ist oder wo sie nicht unterstützt würden. Also wir sind angewiesen, alle Jahr von 350 bis 400.000 Franken, wo wir ausgehen.
Sie helfen dort auch noch, wenn sie sind.
Ja, okay. Ja. Und für das steht ja eigentlich Krebshilfe, nicht nur für den beratenden Teil, sondern auch für die finanzielle Unterstützung. Und da sind wir natürlich eben, wir haben jetzt eine Mitarbeiterin und ich möchte für mich auch jemanden finden, oder möchte auch langsam ein bisschen reduzieren und jemanden einschaffen, dass es ein schleichendes Einschaffen gibt, dass diejenige Person auch wieder kein Fundament aufbauen, oder? Und ja, da muss man natürlich immer rechnen und schauen, wie geht das finanziell, oder?
Also, Paul, bist du schon Mitglied?
Nein.
Mol, ja, ab jetzt sind wir es. Jetzt machen wir es nämlich. Jetzt machen wir noch einen PC, ab Twitch, das machen wir jetzt. Nein, oder, aber oh, ab jetzt. Ja. Das stimmt, hast du mich schon wieder aufgefordert. Ja. Nein, weil, also wirklich, und zwar nicht jetzt, weil du das siehst, sondern aus düsterer Überzeugung aus. Ich hatte schon mal dürfen einen ganz kurzen Event erleben und bin, glaube ich, nachher zu dir gegangen, Paul, und habe gesehen, wenn man unbedingt den Podcast macht, das ist so, so wichtig, dass man über das Thema redet, den Leuten, obwohl man, glaube ich, Krebshilfe kennt, aber den Leuten nochmal erklärt, was ist es und wie geht man um mit dem Ganzen, wie geht man auch als Nicht-Betroffener damit um, weil ich glaube, der Betroffene und die direkt Betroffenen werden ja stärker angenommen, vielleicht wie es kann, die machen, die halt vielleicht in der zweiten Reihe stehen, dass man eben halt nicht die Strassenseite wechselt, nicht den Kontakt abbricht, das ist ganz wichtig. Und gleich sage ich es jetzt noch, also das Land wird ja schon ein paar Franken übrig haben, wo man da auch noch ein bisschen mehr unterstützen könnte, weil Kopf verteile ich noch einmal. Also das ist jetzt einfach mal wichtig und das wäre etwas Sinnvolles. Und da könnte man ja mal, ihr braucht ja nicht 2 Millionen. Also, weißt,
nein.
Da könnte man jetzt wirklich, aber ich sage ihm, vielleicht gibt es noch jemanden, wo man einen Antrag stellt, dass es da eine Budgeterhöhung gibt, für euch, dass noch ein bisschen mehr überkommt, dass ihr einfach auch die Organisation nochmal so aufbauen kann. Weil wie du siehst, es ist natürlich stark zu 4 Schultern, auf 2 Personen. Und es wäre auch gut, wenn es vielleicht ein bisschen breiter und verteilt ist. Aber das ist jetzt mein Statement.
Danke also, für die Werbung.
Paul.
Ja.
Hast du noch was oder willst du auch eine von deinen berühmten Schlussfragen stellen?
Ich würde sagen, ich würde gern die letzte Frage stellen. Und zwar, ich habe positiv auch begonnen. Und das ist die Abschlussfrage, um vielleicht kurz zur Erklärung, das ist so eine Frage, die wir uns alle drei stellen, du und die wir alle drei beantworten. Und vielleicht sogar im Angesicht dessen, dass jeder privat im persönlichen Umfeld auch mit lebensverändernden Krankheiten zu tun gehabt hat, direkt oder indirekt, frage ich dich, Peter, als Ersten, welche Momente im Leben sind für dich die schönsten und wertvollsten?
Das ist wieder eine von deinen berühmten Schlussfragen, die gerne so einfach zu beantworten sind.
Sonst wären es nicht die Schlussfragen.
Sonst wären es nicht die Schlussfragen. Ich glaube, es gibt nicht eine allgemeingültige Antwort, wo man sagt, okay, es ist der und der Moment in der und der Konstellation, sondern ich glaube, der Moment, was man meistens wie ein Raum ist, wo man sich dann denkt, das ist jetzt wieder so ein Moment gewesen, das ist jetzt so eine Konstellation gewesen, wo es einfach passt hat, wo man sich gut fühlt. Und ich glaube, es gibt dort nicht das und das muss es sein, das Setting, sondern eine passieren einfach und eine kann man ganz sicher nicht erzwingen. Das ist jetzt sehr eine billige Antwort, die sehr ausweichend ist, aber ich kann es nicht besser sagen. Aber ich habe mal so einen Moment, wo man vielleicht auch dann zur Referin sagt, hey, es ist einfach nur schön gewesen. Paul, wie ist es bei dir?
Bei mir, man kann das natürlich nur allgemein formulieren oder versuchen, auf den Kern zu kommen. Und wenn ich versuche, auf den Kern zu kommen, würde ich es übertiteln. Mir sind die schönsten Momente die echten Momente. Also was meine ich damit? Für mich ist das Momente, wo nicht gelogen wird, wo man einfach spürt, da muss auch gar nicht gesagt werden. Das müssen einfach Momente sein, wo Emotionen real sind, wo nichts Oberflächliches dabei ist, etc. Und ich sage das auch bewusst jetzt im heutigen Podcast, weil ich das auch erlebt habe in schweren Stunden mit Menschen. Ich will auch da jetzt nicht so philosophisch, ich möchte das auch sehr persönlich sagen. Ich habe recht früh einen Bruder verloren durch einen Unfalltod. Ein betrunkener Geisterfahrer hat ihn abgeschossen, also er konnte nicht irgendwas dafür. Und so tragisch und so traurig und so weh mir das heute auch noch tut, aber ich weiß, dass das, und das zähle ich auch zu den echten Momenten, mir für mein Leben wahnsinnig weitergeholfen hat. Weil es Dinge, und da hätte man meinen Bruder besser auch noch kennen müssen, aber er war ein sehr humorvoller Mensch. Er war ein Mensch, der so auch das Leben und sich nicht so ernst genommen hat. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist eine ganz wesentliche Kriterium, um auch leichter durchs Leben zu gehen. Das heißt, diese schweren Momente, auch was Leichtes für mich gewonnen haben, weil man halt einfach, du hast es selber gesagt, Humor ist für mich essentiell. Das ist nicht einfach ein Streusel am Kuchen, sondern das ist Grundeinstellung. Und auch dann natürlich lernt man dadurch, deswegen habe ich das vorher auch gesagt, mit diesen Erfahrungen, wenn einem der Tod sehr nah begegnet oder schwierige Momente, man lernt einfach auch dankbar zu werden. Weil man einfach dann, glaube ich, den Filter einschaltet, so wie jetzt oder wie sonst, so wie du es geschildert hast, Peter, dass es Momente gibt, wo man sagt, die sind jetzt wertvoll, die sind schön. Und so leicht kann es passieren, dass man die einfach nur registriert oder abhackt, aber nicht spürt, dass da was Besonderes passiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die echten Momente, das sind die schönsten und ganz bewusst auch im Zusammenhang mit schwierigen, schweren Phasen und Lebensmomenten.
Wow, schön.
Ja, wobei,
ich bin begeistert. Dafür ja stille.
Wobei, aber bitte jetzt von dir auch, wenn ich dieselbe Frage an dich mit dieser unglaublichen Expertise, mit dieser unglaublichen tagtäglichen Konfrontation und Beschäftigung, was sind für dich die wertvollsten Momente und des Lebens?
Für mich sind wirklich die wertvollsten Momente Begegnungen mit anderen Menschen. Weil es ist so etwas Tiefes, so etwas Wunderschönes, also Strahlen und das Lachen. Für mich sind aber auch wertvolle Momente, wirklich die kleinen Momente, wie jetzt das, was wir jetzt gerade in dem Moment miteinander haben. Das ist jetzt für mich ganz, ganz schöne, gute Momente gewesen, dass wir das erleben dürfen, dass wir dürfen einfach so offen reden miteinander. Ich glaube, wir könnten auch lange miteinander reden, das sind riesengroße Themen. Aber wo für mich sind Momente, wo eben die kleinen Momente, wenn ich in der Natur draußen bin, wie kraftvoll das Natur ist und wir sind ein Teil davon. Und da wird mir immer wieder bewusst, wie klein dass wir sind von dieser grossen, überwältigenden Natur und dass wir uns manchmal einfach nicht so wichtig nehmen, sondern einfach wirklich im Kleinen drin bleiben, wenn ich spüre selber, wie schön das ist, die kleinen, wichtigen Momente, die kleinen Erlebnisse, die kleinen Begegnungen, wo haben so viel Nachhaltigkeit gehen oder auch nachhallen und auch bleiben.
Ja, es ist ein super Podcast, es hat richtig Spass gemacht, mit dir zu reden über ein schweres Thema. Es ist komisch, wenn ich sage Spass gemacht, aber es ist ja so, weil ich finde, du kannst das Thema einfach so anders, du gehst so gut mit dem Thema um, dass man sich dabei wohlfühlt, wenn man über doch ein schwieriges Thema redet. So ist es mir zumindest gegangen, Paul, dem Nicken an, sage ich.
Absolut.
Dir ist es
absolut
auch so gegangen und ich bin sehr, sehr froh, dass du zu uns gekommen bist und dass wir das Thema jetzt dürfen mit dir besprechen. Ja, wir hätten noch ganz viel zum Schwätzen, aber man darf ja ein zweites Mal dann kommen. Also so ist es ja nicht, oder? Die meisten werden nur ein zweites Mal kommen.
20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre.
Genau, ja. Ja, ich möchte mich recht herzlich bei euch beiden bedanken. Wir bedanken uns bei dir, dass du zu uns gekommen bist. Und es ist eigentlich schon verrückt, du gehst jetzt noch weiter an eine Sitzung. Und wir haben jetzt Abend, was ist jetzt, 7:15, 7:30 und du gehst noch weiter arbeiten. Also man sieht, das ist nicht nur ein Beruf, das ist auch ein Profi. Und das gehört auch dazu. Herzlichen Dank für das, was du machst. Herzlichen Dank für das, was ihr in Krebshilfe machen. Herzlichen Dank, Paul, dass du wieder hervorragend als vorbereitet hast und eine wunderbare Schlussfrage gestellt hast. Und herzlichen Dank unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie uns das zugelassen haben, dass sie uns immer wieder zulassen, dass sie uns treu bleiben, dass sie uns vielleicht um eine Rückmeldung geben unter info@peterundpaul.li und dass sie hoffentlich auch im nächsten Podcast wieder dabei sind. In dem Sinn, einen schönen Abend miteinander. Ciao.